On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Melsungen scheitert am Pokalsieger aus Kiel. Paul Biedermanns Schwimmweltrekord für die Ewigkeit wurde gebrochen tatsächlich. Und Oscar Piastri ist in der Formel 1 mehr als WM-reif. Das alles und noch viel mehr in Folge 272 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und wie immer einen wunderbaren Montagmorgen an David. Sehr, sehr früh heute mal.
Ja, was muss, das muss. Ja, hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, es war so ein bisschen aus nordhessischer Sicht ein Wochenende zum Vergessen, aber wir sprechen natürlich über vieles weiteres, was in der Sportwelt passiert ist. Die ein oder andere ganz große Schlagzeile hast du bereits angerissen. Wir sprechen unter anderem auch über die Frauen-WM im Eishockey, die irgendwie gerade so niemand auf dem Schirm hat. Wir sprechen aber natürlich auch schon über das ein oder andere, was noch passiert ist, unter anderem über einen aktuell schwachen Alexander Zverev, über Paris-Roubaix, ein durchaus traditionsreiches Radrennen, das am Wochenende wieder einmal seine Schlagzeilen geschrieben hat, und natürlich auch über Fußball. Wir befinden uns mitten im Viertelfinale der Europapokals. In den Ligen treiben unsere Vereine mal gute, mal nicht so gute Zeiten aktuell, und auch im internationalen Geschäft ist natürlich einiges los. Und ich würde sagen, du darfst gerne direkt einsteigen mit einmal Historie und dann noch einmal Historie, die sich verabschiedet hat. Was steckt denn da dahinter?
Genau, denn heute sprechen wir auch mal über den Golfsport, wo wir, der nicht so häufig bei uns stattfindet, aber ja, wenn gleich so doppelte Geschichte geschrieben wird, dann darf das natürlich bei uns auch nicht fehlen. Einerseits geht es um einen ja sehr starken, aktiven Sportler, der einen neuen Rekord gebrochen hat, nämlich Rory McIlroy, 35 Jahre alt, Nordire, der jetzt tatsächlich beim Masters in Augusta, was in Georgia liegt, ja, der erste Europäer wird, der jemals ja, diesen Karriere-Grand Slam gewinnen konnte im Golf. Er sagt auch selber, das ist der schönste Tag meines Lebens als Golfer, ich habe meine Träume wahr gemacht. 17 Mal hat er ja schon in Augusta teilgenommen. Jetzt hat es endlich eben auch gereicht für diesen Sieg im Grand Slam, was bedeutet, dass er eben ja als einer von bisher nur 6 anderen Spielern alle 4 Major-Titels gewinnen konnte. Und das ist ja auf jeden Fall erstmal ein Riesenstatement in der Golfwelt. Also Glückwunsch da von uns. Und dann geht es um einen richtigen Altmeister aus Deutschland, nämlich Bernhard Langer, mittlerweile 67 Jahre alt, der sich tatsächlich jetzt mit dem Masters in Augusta aus dem, naja, offiziellen Profisport verabschiedet. 40 Jahre, vor 40 Jahren hat er tatsächlich genau hier an der Magnolia Lane gewonnen, das erste Mal. 1993 dann nochmal. Und genau, er hört aber natürlich nicht auf mit 67 Jahren, sondern es gibt ja noch im Golf auch eine Seniorentour, auf der ein Haufen Preisgeld liegt. Deswegen geht es da für ihn weiter, aber er wurde auch geadelt mit großen Worten von einem anderen Altmeister, von Tiger Woods, was er auch mal zeigt, auf welchen Stellenwert er da steht. Und er sagt auch selber, mir sind viele Emotionen durch den Kopf gegangen nach diesem Wettbewerb. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, 40 Jahre seit dem ersten Erfolg, der spielt noch viel länger Golf. Das ist eine echt lange Zeit.
Mr. Consistency steht auch als Spitzname im Internet, wenn man nach ihm sucht. Und also sehr konstant war auch ein Weltrekord im Schwimmen, wenn wir mal den Übergang so nehmen wollen. Über 400 Meter Freistil. Ich weiß nicht, wer von euch sich da draußen noch dran erinnert. Die Schwimmweltmeisterschaften 2009 in Rom. Damals legendär, weil auch die Herren alle in Anzügen geschwommen sind und die Weltrekorde quasi stündlich gepurzelt sind. Unter anderem eben auch der über 400 Meter Freistil. Paul Biedermann unter anderem ja gegen Michael Phelps richtig gut unterwegs gewesen. Weltrekord damals aufgestellt. Und jetzt ist dieser Weltrekord für die Ewigkeit unterbrochen worden oder unterboten wurden, und zwar von Lukas Mertens. Bei den Swim Open in Stockholm ist dieser Rekord jetzt gefallen. Der 23-Jährige unterbietet die Biedermann-Bestmarke und schwimmt als erster überhaupt unter 3 Minuten 40, genau gesagt 3 Minuten 39,96. Er ist Olympiasieger über die Strecke, kein großes Wunder. Trotzdem war er überrascht, dass es dann gleich für den Weltrekord reicht. Ich wusste, dass ich in Form bin, aber mit so einer Zeit habe ich wirklich nicht gerechnet. Das muss ich erstmal sacken lassen. Und ich glaube, Benny, da kann dieses Jahr noch ein bisschen was dazukommen. Nicht nur der Weltrekord, sondern ja auch noch der WM-Titel. Im Sommer sind nämlich Weltmeisterschaften in Singapur. Und wenn wir auf 2028 blicken, haben wir im Schwimmen auch noch eine Neuigkeit, denn neben den 50 Meter Freistil werden noch 3 andere Rennen mit ins Programm gehievt. Nämlich auch noch Brust, Schmetterling und Rücken. Das also ein echtes Schwimmfeuerwerk, das da bei Olympia noch hinzugefügt wird.
Eine Sportart wird weiter, auch bei den Olympischen Spielen erweitert auf jeden Fall. Genau, und dann gibt es noch eine etwas traurigere Nachricht für uns, denn ja, ein Mann, der uns, glaube ich, auch bei den Olympischen Spielen ein wenig mitgenommen hat bei den vergangenen Ausgaben. Kai Kaczmierek hat jetzt tatsächlich seine Karriere beendet. Der Zehnkämpfer, 34 Jahre alt jetzt, will jetzt seine Karriere ausklingen lassen. Auch weil er vor allem eben, weil er Vater wird. Er hat auch gesagt, ich darf mich freuen, Ende Mai werde ich Papa zum SWR-Sport. Und das ist natürlich ein guter Grund, um seine Karriere dann auch mit 34 Jahren zu beenden. Die ganz erfolgreiche Zeit von ihm liegt ja auch schon ein paar Jahre hinter uns. Ich meine, die erste deutsche Meisterschaft und die einzige war dann 2012, als er auch den deutschen Meistertitel im Zehnkampf sich holte. Wir alle erinnern uns, glaube ich, auch noch an Rio 2016, wo er wirklich ganz knapp an einer olympischen Medaille vorbeigeschrammt ist, am Ende nur Vierter wird. Genau, aber jetzt sagt eben ein vielseitiger Athlet, leise Servus, und jetzt geht es eben anders rund in seinem Leben. Wahrscheinlich nicht weniger chaotisch oder nicht weniger Action mit Kind, aber man hat das Gefühl, er freut sich darauf, und deswegen auch an ihn alles Gute.
Genau, so ist es. Und dann kommen wir zu einem weiteren Weltrekord, der gebrochen worden ist. Im Diskuswurf berichteten wir ja letztes Jahr auch über einen Rekord für die Ewigkeit, der wie aus dem Nichts gebrochen worden ist, und zwar durch Mykolas Alekna, ein Litauer, der damals den Diskus-Weltrekord verbessert hat. Und was soll ich sagen, an diesem Wochenende ist wirkliche Diskus-Geschichte in Kalifornien passiert. Bei einem Meeting in Ramona ist er jetzt der erste Mensch überhaupt, der, also er hat seinen eigenen Weltrekord nochmal pulverisiert, über 75 Meter wirft, 75,56, und das war nicht der einzige Weltrekord an diesem Wochenende, denn er hat vorher schon seinen eigenen Weltrekord bereits ein anderes Mal gebrochen mit 74,89, und es gab so viele 70-Meter-Würfe wie kaum in einem anderen Wettbewerb, der überhaupt jemals ausgetragen worden ist. Matt Dinay zum Beispiel, der Australier, mit einem neuen Ozeanien-Weltrekord über 74 Meter, 74, 78, das wäre sonst eigentlich der garantierte Weltrekord gewesen. Und auch aus deutscher Sicht gab es zwei neue persönliche Bestleistungen. Clemens Prüfer wirft über 71 Meter, 71,01, und auch Henrik Jansen wirft ganz knapp an die 70 heran, 69,94. Also Diskuswurf, Wochenende für die Ewigkeit, und das schon Anfang, Mitte April. Das kann sich durchaus sehen lassen.
Ja, auf jeden Fall. Frühform, könnte man hier durchaus sagen. Dementsprechend sind wir da sehr gespannt, was da uns noch in diesem Jahr so erwartet. Und ich würde sagen, David, so viel zu den Kurznews. Und wir gehen direkt rein in die Sportarten, die jede Woche auf uns und auf euch warten. Und ich glaube, gerade lohnt es sich insbesondere auch als erstes mal auf den Eishockeysport zu gucken. Ich meine, die Playoffs sind nicht nur im Gange, sondern die Finals stehen fest. Und ich würde sagen, wir fangen ganz klassisch an in der DEL 2, oder? Weil das macht, glaube ich, tatsächlich Sinn. Wir als Nordhessen, man kann es nicht anders sagen, als haben natürlich mitgefiebert, dass die Kassel Huskies es endlich in die DEL schaffen. Wir müssen nicht nochmal drüber reden, wie oft diese Mannschaft die Regular Season dominiert hatte und dann in den Playoffs irgendwie gescheitert ist. Jetzt hat man es auch nicht mal ins Finale geschafft. Man geht im Halbfinale tatsächlich jetzt im sechsten Spiel gegen die Dresdner Eislöwen, dann sogar sehr, sehr deutlich in Dresden mit 4-0 raus. Hat sich dann nochmal daheim zumindest rangekämpft mit 4-3, hat nochmal zwischendrin einen Sieg geholt. Aber ja, das war dann am Ende doch mehr als deutlich enttäuschend aus Sicht der Huskies. Die Eislöwen treffen jetzt im Finale um den Einzug in die DEL gegen die Ravensburg Tower Stars. Die konnten sich ebenfalls im sechsten Spiel, nämlich gegen die Krefeld Pinguine, am Ende 3-2 in Verlängerung durchsetzen. Genau, und ich glaube, Favorit für mich persönlich wären die Eislöwen. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt im Finale auf uns wartet. Ich sag mal so, die Ernüchterung ist schon da.
Die gleiche Scheiße wie in jedem Jahr. Ich glaube, das kann man mal so treffend zusammenfassen. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt noch dauern soll. Das Ärgerliche ist ja nicht, dass es irgendwie immer wieder in der gleichen Saisonphase ist, sondern dass man zuvor in der regulären Saisonphase ja mitunter mit deutlichem Abstand Tabellenerster ist. Und dann ist das einfach irgendwann auch irgendwie nur noch schwer nachvollziehbar. Übrigens, wenn wir schon über Besonderheiten im Eishockey sprechen, wir haben ja in den letzten Wochen ganz viel darüber gesprochen, dass die Kölner Haie ganz, ganz große Außenseiter sind im Halbfinale in den DEL-Playoffs, also in der ersten Liga. Und da muss man tatsächlich sagen, hört, hört, Ingolstadt muss sich gehörig strecken, damit die Serie hier noch ausgeglichen werden kann. Im Moment führen die Haie mit 3-2. Ingolstadt hat jetzt zu Hause 3-0 gewonnen. Heute Abend ist Spiel 6, also es ist tatsächlich möglich, dass die Kölner Haie hier noch in die Finalserie einziehen, in der die Eisbären Berlin ja schon gesetzt sind, weil sie sich gegen die Adler Mannheim mit 4-0 durchgesetzt haben. Also da aufgepasst. Kassel enttäuscht, Köln überzeugt. Da kann man auf jeden Fall mal noch einen ganz genauen Blick drauf werfen. Und dann, Benni, gucken wir natürlich auch noch auf die Nationalmannschaften. Während die Frauen schon bei der WM sind, sind die Herren noch in der Vorbereitung. Ich würde sagen, wir starten mit der WM der Frauen. Da sieht es ganz gut aus für das deutsche Team aktuell, auch in die K.O.-Phase einzuziehen. Heute ist der 6. Gruppenspieltag, das letzte Gruppenspiel gegen Ungarn. Es sieht im Moment ganz gut aus. Deutschland steht auf Platz 3 in der Tabelle. Oh, nee, das vorletzte Gruppenspiel. 1 gegen Japan gibt es noch. Sieht aber ganz gut aus mit dem Viertelfinaleinzug.
Ja, genau. Man hat ja, ja in der vergangenen Woche erst eine herbe Auftaktniederlage gegen die Schwedinnen hinnehmen müssen. 2-5 hieß es da. Ja, konnte dann aber jetzt am Wochenende mit 5-2 gegen den Aufsteiger Norwegen durchaus überzeugen. Und jetzt geht es gegen Ungarn eben. Um 11 Uhr geht es dann, ich glaube morgen, ne? Nee, heute sogar, genau. Da auch etwas um die Wurst. Wenn man da gewinnt, ist die Ausgangslage, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr gute. Und man kann sich da nach diesem ernüchternden Start doch auch so langsam dann durchaus freuen auf zumindest die Perspektive Viertelfinale. Ganz anders sieht es, glaube ich, für die Eishockey-Männer aus. Auch da steht ja mal wieder die Weltmeisterschaft an in diesem Jahr. Natürlich etwas später wieder. Da müssen wir uns noch ein paar Monate gedulden. Aber ich sag mal so, der Doppelspieltag gegen die Tschechen, gegen die favorisierten Tschechen, da müssen wir gar nicht drüber reden, auf jeden Fall, ging erstmal brutal los. Anders kann man das, glaube ich, nicht sagen für das Team von Harold Kreis. In Regensburg, ich glaube, das erste Spiel war auch in Regensburg, wenn ich mich nicht irre, ne?
Das kann ich rausfinden, während du von den furiosen Auftritten berichtest.
Jedenfalls ging das erste Spiel 0-7 gegen die Tschechen verloren. Ich fand die Pressestimmen danach, insbesondere von Kreis, durchaus interessant, weil okay, natürlich, es war ein Testspiel, aber dann war die Rede davon, jetzt weiß man zumindest, wo man steht und ja, jetzt daraus lässt sich jetzt viel für uns analysieren und wir haben jetzt genug Material, um daran zu arbeiten. Das stimmt, aber es war natürlich brutal. 0-7 spricht eine deutliche Sprache. Dafür dann im Rückspiel, was dann auf jeden Fall in Regensburg war, sah man aber eine stabilere deutsche Mannschaft. Das kann man durchaus auch nach diesen Pressestimmen sagen. Also offensichtlich hat da auch was gefruchtet. 0-1 am Ende verloren. Wieder kein Tor, das muss man dazu sagen. Aber trotzdem, ja, eine verbesserte deutsche Eishockeymannschaft, die dann doch durchaus zumindest ein wenig mehr Hoffnung macht als das Hinspiel.
Beide Spiele haben auf jeden Fall in Regensburg stattgefunden. Die nächsten Spiele gibt es am Mittwoch und Donnerstag, dann gegen die Slowakei. Ende April noch zweimal gegen Österreich und dann wird nochmal gegen die USA getestet. Und Benni, es sind nicht mal mehr 4 Wochen, dann startet die WM nämlich schon. Am 10. Mai gegen Ungarn, passenderweise, wo heute schon die Damen gegenspielen, ist dann das erste Spiel auch bei den Herren. Und dann würde ich sagen, springen wir vom Eishockey zum Handball und sprechen da über das Final Four im DHB-Pokal. Und da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass Balingen-Weilstätten so ein bisschen Bielefeld auf Wish bestellt ist. So überraschender Einzug ins Pokalviertelfinale und ich muss sagen, die Zweitligisten vom HBW haben es richtig, richtig gut gemacht, haben ihr Spiel um Platz 3 am Ende gewonnen, nachdem sie das Halbfinale erwartungsgemäß gegen Melsungen verloren haben. Spiel um Platz 3, Balingen 32-31 gegen die Rhein-Neckar-Löwen gewonnen und im großen Finale. Nun, es sollte der erste Titel der Vereinsgeschichte für die MT Melsungen werden. Es hat mal wieder nicht sollen sein. Im dritten Anlauf bei einem Pokalfinale im sechsten Final Four-Einzug, wenn ich mich gerade nicht irre, müsste stimmen. Wieder nicht geklappt mit dem Titel. Am Ende eine Niederlage gegen den THW Kiel. Rekordpokalsieger, 13. Titel, 23-28 Niederlage für die Nordhessen, die aber ebenso wie Kiel ja sowohl in Meisterschaft als auch European League noch Chancen auf weitere Titel haben.
Ja, ganz genau. Übrigens auch der 5. DHB-Pokaltitel für Patrick Wiencheck, der ja auch mittlerweile ja durchaus als ein sehr, sehr großer deutscher Spieler zu bezeichnen ist. Sonst, ja, Barling hat ja auch Melsungen durchaus ärgern können im Halbfinale. Also echt eine tolle Geschichte für Barling, die, ja, ich meine, in der ersten Halbzeit sogar 11-10 zwischenzeitlich geführt hatten gegen Melsungen, bevor dann die Aufholjagd startete von Melsungen und Melsungen sich dann absetzte. Und die Rhein-Neckar-Löwen, die haben sich das Ganze natürlich sicherlich ganz anders vorgestellt. Erst kämpfen sie sich in die Verlängerung, verlieren hauchdünn gegen Kiel, der dann DHB-Pokalsieger wird, und gehen dann aber gegen kein geringeres Team als den Zweitligisten Balingen im Spiel um Platz 3 raus. Das war natürlich verdammt ärgerlich. Aber ja, Glückwunsch nach Kiel, schade für Melsungen. Das hätte eine Zwei-Titelsaison werden können. Jetzt ist ein Titel schon mal weg und beziehungsweise, stimmt. Es gibt ja sogar noch die Möglichkeit, die durchaus über das europäische Geschäft gehen kann. Aber ja, ein Titel, eine Chance ist jetzt leider schon verspielt.
Und da können sehr, sich sehr ja theoretisch wieder Kiel und Melsungen gegenüberstehen im European League Final Four. In Hamburg dann, falls stimmt. Es dazu kommt. Ja, eine Geschichte vielleicht noch zum THW Kiel. Du hast Patrick Wienzek schon angesprochen. Er wird seine Karriere beenden am Ende der Saison, hat von Domagoj Duvniak den Pokal bei der Siegerehrung gleich überreicht bekommen, dass er ihn in die Höhe stemmen durfte. Also da verlässt wieder einmal ein richtiger Abwehrbrecher aus dem deutschen Handballkosmos die Bühne. Und generell war es ein Finale, in dem man auf jeden Fall beide Torhüter loben muss. Sowohl Neboja Simic im Tor der MT als auch vor allem Andy Wolf im Tor des THW. Sie hat zurückgekehrt zu den Kielern. Wirklich astronomische Paradequoten, auch schon bei Simic, aber was Andy Wolf da wieder abgerissen hat, hatte schon wieder was von 2016, Europameisterschaft in Polen. Das war schon wirklich Wahnsinn. Und wie gesagt, wir sind jetzt gespannt, wie es dann weitergeht. In der HBL wird dann auch wieder gespielt. Unter anderem sind die Melsunger beim Tabellenletzten Potsdam zu Gast bereits am Donnerstag. Die MT spielt gegen Gummersbach. Das ist ja ein Duell, was wir jetzt kürzlich in der European League schon gesehen haben. Und der Pokalsieger Kiel trifft auf Göppingen. Und gucken wir mal, was die Füchse machen. Die sind dann noch, zu Recht gucken wir mal drauf, was die Füchse machen. Denn am Sonntag gibt es Spitzenspiel, Platz 1 gegen Platz 3, Berlin gegen Hannover. Und da wird Melsungen sicherlich auch ganz genau hinschauen.
Ja, ganz genau. Melsungen-Gummersbach ist dann fast schon Pflichtsieg, auch wenn Gummersbach ja nie schlecht einzuschätzen ist, aber wenn du da oben jetzt wirklich noch ein Wörtchen mitreden willst um den Titel gegen die wirklich unfassbar konstanten Füchse aktuell, dann muss dieser Sieg am Sonntag, ist es glaube ich, fallen.
Samstag Meldung, Sonntag Füchse, Hannover. Genau so ist es und wir machen eine kurze Pause und melden uns dann wieder mit Motorsport, Basketball, ein bisschen Skispringen, Darts, Snooker, Tennis, Radsport und hinten raus natürlich mit dem Fußball. Bis gleich.
Von nach innen geplankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen.
Er war kein Lautsprecher, keiner, der ins Rampenlicht drängte. Aber als es wirklich zählte, trat er aus dem Hintergrund heraus. Helmut Rahn erschoss Deutschland zum ersten WM-Titel.
Deutschland ist Weltmeister.
Und Helmut Rahn fast am plötzlichen Ruhm zerbrochen. Sein Leben ist die Geschichte eines Helden wie der Willen, der ins Rampenlicht gezerrt wurde, aber eigentlich nur dahin zurück wollte, wo er ursprünglich herkam, in den Hintergrund. Hört die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Helmut Rahn, der Mann aus dem Hintergrund, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit Take 2 in dieser Folge 272, dem On-the-Pitch-Wochenrückblick. Was war im Sport so los? Und wir machen weiter mit der Formel 1, denn das vierte Rennen der Saison stand an. Der Sandwich-Klassiker von Bahrain in diesem Tripleheader bestehend aus Japan, Bahrain und Saudi-Arabien. Und Oscar Piastri hat tatsächlich schon das zweite Rennen in dieser Saison gewonnen. Der McLaren Australier gewinnt am Ende in Bahrain und das Ganze vor George Russell und Lando Norris und zeigt damit einmal mehr, der Mann ist jetzt schon WM-tauglich. Oder wie sieht das aus, Benny?
Das muss man, glaube ich, sagen. Also man konnte es ja am Anfang der Saison noch etwas schwer einschätzen, auch weil nicht alles bei ihm so lief, wie man sich es vielleicht gewünscht hatte, aber generell wie McLaren, aber auch Oscar Piastri gerade mit Lando Norris zusammen dominieren. Ich meine, die setzen sich ja auch in der Konstrukteurswertung gerade schon ordentlich ab gegenüber den anderen Teams. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Natürlich profitiert man dann auch von Teams wie Ferrari, die wieder ein Podest verpasst haben, zum Beispiel mit Platz 4 und Platz 5 oder dem, sehr ungleichen Red Bull-Team. Aber trotzdem, ich glaube, das kann man, diesen Start in die Saison kann man weder bei PSG noch bei McLaren generell sonderlich niedrig einschätzen. Das ist wirklich verdammt stark, was die hier abreißen bisher. Und am Ende wieder ein Doppelpodest, Norris am Ende auf 3, Russell schafft es als Mercedes auf einen starken zweiten Platz, was auch ein Anfang ist, aber ja, kein Team ist so konstant wie McLaren.
So ungleich waren sich die Red Bulls an diesem Wochenende, nicht mal Max Verstappen, sehr, sehr unzufrieden mit Rang 6, der hatte da überhaupt keine Schnitte, sowohl im Qualifying als auch im Rennen, Verstappen auf 6, Tsunoda auf 9, dazwischen punkten Gasly und Ocon, außerdem Oli Berman im Haas noch mit einem Punkt, also 5 Punkte für Haas, das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Kimi Antonelli ist das erste Mal, wenn ich mich nicht irre, nicht in den Punkten, genau so ist es auch, wird nur 11. in Anführungszeichen, für einen Wookie aber natürlich völlig in Ordnung. Albon, Duin, Hadjar, Alonso, Lawson, Stroll und Bortoleto sind diejenigen, die noch im Ranking landen. Carlos Sainz mit Kollisionsschäden raus in Runde 45 und Nico Hülkenberg wurde auf Platz 13 liegend nach dem Rennen noch disqualifiziert, weil sein Unterboden zu dünn ist. Liebe FIA, das gerne nicht erst Stunden nach dem Rennende. Das wäre ganz nett, wenn man das vielleicht irgendwie beschleunigen könnte, diese Überprüfungsmöglichkeiten. Genau, die WM-Wertung hast du angesprochen. Lando Norris jetzt 3 Punkte vor Oscar Piastri. Max Verstappen lauert ein bisschen dahinter. Wir sind natürlich gespannt, wie es dann in Saudi-Arabien weitergeht. Das ist dann bereits in dieser Woche. Und in der Konstrukteurswertung hat, wie du richtig gesagt hast, McLaren schon ja fast 60 Punkte Vorsprung vor Mercedes. 151 zu 93 ist da der aktuelle Zwischenstand. Weiter geht's in Jeddah und Rennstart am Sonntag ist um 19 Uhr. Und dann machen wir weiter von der Formel 1, jetzt weiter mit dem Basketball.
So ist es, wir gehen nämlich in die Basketball-Bundesliga und was soll man sagen, bestimmte Konstanten, auf die kann man sich einfach verlassen. Die BG aus Göttingen startet mal wieder mit einer Niederlage in die Woche. Am Ende 77 zu 101, die nächste Klatsche, diesmal gegen Braunschweig, gegen den Tabellenfünften. Sehr stabiles Team, kann man glaube ich auch sagen, obwohl der Gegner eben nur in Anführungszeichen die BG war. Aber sonst eben setzen sich die Frankfurt Skyliners da unten weiter ab, konnten tatsächlich die Niederlage der BG auch ausnutzen und gewinnen an diesem Wochenende in dieser Woche mal wieder 76 zu 70 gegen Bonn. Auch das ist ein Erfolgserlebnis für Frankfurt. Ganz oben die Bayern wieder erfolgreich, 94 zu 83 gegen die Baskets Oldenburg. Chemnitz gewinnt in Verlängerung erst gegen die Bamberg Baskets, 99 zu 98. Und auch Fechter lässt etwas Punkte liegen. 68 zu 84 verliert man gegen die Rostock Seawolves, die ja tatsächlich auf einem starken 6. Platz stehen. Die wären aktuell in den Playoffs dabei. Das ist brutal. Alba gewinnt zwar, aber immer noch auf Rang 11. Die Playoffs sind doch noch eine ganze Ecke entfernt.
So, wir müssen noch mal ganz kurz über die Skyliners Frankfurt sprechen, denn die haben ein wahrliches Problem. Oder vielleicht haben sie das Problem jetzt auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte mitbekommen hast mit Duke Dean, 23 Jahre alter Guard, der am 2. April erst verpflichtet worden ist von den Skyliners, allerdings bei den beiden in Frage kommenden Spielen bisher noch nicht zum Einsatz kam. Unter anderem, weil die Ausländerquote schon voll war. Also er hätte gerade keinen Platz im aktiven Kader gehabt, um sich da einzufügen. Und sagen wir mal so, der Kollege war dann nicht so ganz amused darüber. Hat sich dann den Dienstwagen genommen, den er von den Skyliners zur Verfügung gestellt bekommen hat. Ist damit zum Frankfurter Flughafen gefahren und hat ein One-Way-Ticket nach Chicago gebucht. Ist also ohne sich mit dem Verein abzusprechen zurück in die Heimat geflogen. Der Berater hat gesagt, er hat gar keinen Bock überhaupt wiederzukommen. Und wie sich jetzt herausgestellt hat, hat er den Autoschlüssel von diesem Leihwagen in einem Kaffeebecher lehnend an der Windschutzscheibe platziert und der Verein musste sich dann überhaupt erstmal ziemlich Mühe geben, dieses Auto im doch gar nicht mal so kleinen Frankfurter Flughafengelände wiederzufinden, als es dann in irgendeinem Parkhaus stand. Ich habe kurz mit dem Geschäftsführer der Skyliners telefoniert, also es gibt Dinge, die es gar nicht gibt und jetzt hat es dann doch irgendwie die Skyliners getroffen, also das Verhalten, so sagt er, inakzeptabel und eines Profisportlers nicht würdig. Das sind Geschichten, die nur der Basketball schreibt. Also da habe ich echt gedacht, ich lese nicht richtig.
Irre, also wow. Ja, ich stand da gerade auch kurz mit offenem Mund. Das grenzt schon an eine sehr, sehr große Frechheit. Mal sehen, ob es da zumindest noch, ob die Wogen noch etwas zu glätten sind oder ob es das tatsächlich war. Ich glaube, Frankfurt denkt sich gerade wahrscheinlich auch, ob sie so einen Spieler im Kader haben wollen.
Ja. Dem ist der Ebbelwold zu Kopf gestiegen, munkelt man.
Vielleicht das, sehr, sehr früh. Aber ja, guter Zusatz jedenfalls, die Geschichte, die ist hier im Podcast wie gemacht. Wir müssen aber tatsächlich auch nochmal, wenn du schon über die USA sprichst, auch über den großen Teich nochmal schauen, denn die Playoffs stehen da kurz bevor, aber von den Playoffs sind ja noch die Play-Ins und da gibt es ein ganz prominentes Team, was sich noch durch die Play-Ins in die Playoffs kämpfen muss und das sind die Golden State Warriors um Topstar Steph Curry. Viermal sind die ja schon Meister geworden, verloren jetzt das letzte Spiel der Regular Season 119-124 und das bedeutet, man rutscht auf Rang 7 ab, was eben ja jetzt bedeutet, man kämpft mit 8 Teams insgesamt um diesen Playoff-Platz. Genau, das geht jetzt sehr, sehr bald los. Wird verdammt schwer, das ist schon so ein Do-or-Die-Ding, wo ordentlich ausgesiebt wird nochmal. Also es ist auch kein Selbstläufer für dieses Team der Golden State Warriors. Da sind wir jetzt mal sehr gespannt und schauen dann natürlich auch nochmal intensiver drauf.
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Orlando Magic gegen Atlanta Hawks und Golden State Warriors gegen Memphis Grizzlies und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Chicago gegen Miami. Auch keine kleinen Namen.
Nein.
Und Sacramento gegen die Dallas Mavericks, die wir ja durchaus gut kennen. Und in den Conference-Viertelfinals sind schon sicher auf jeden Fall der Cleveland Cavaliers, die Pacers gegen die Bucks, die Nuggets gegen die Clippers und die Lakers gegen die Timberwolves sowie Knicks gegen Pistons. Die Thunder sind schon drin, die Rockets und die Boston Celtics. Die Teams stehen bereits sicher in den Playoffs drin. Und dann kann ich euch noch sagen, dass auch in der EuroLeague inzwischen das ganz gut aussieht für die Münchner. Denn die werden dort die Play-Ins spielen. Das steht inzwischen fest. Platz 9 in der Tabelle. Da ist die reguläre Saison jetzt auch vorbei. Und am Dienstagabend um 20.30 Uhr steht dann das Play-In-Spiel gegen Belgrad an. Zumindest quasi das Halbfinale. In einem Play-In-Finale würde es dann gegen Real Madrid oder Paris Basketball um den Einzug in die Playoffs gehen. Für die Bayern-Basketballer. Und dann kann ich noch kurz zu Nikola Jokic was erzählen, dass er der dritte Spieler in der NBA-Geschichte ist, der sowohl bei den Punkten, Rebounds und bei den Vorlagen mit zweistelligen Durchschnittswerten in der Saison unterwegs gewesen ist. Also das ist mal wieder eine Bestmarke von ihm, Benny. Und dann müssen wir ganz kurz über Skispringen sprechen. Nächste Saison, Kalenderentwürfe sind da, steht noch nicht so ganz fest. Es gibt wohl ein War Air ohne Trondheim, also nur Oslo, Vikersund, Lillehammer, guck mal da mal. Ich tippe wieder auf Saisoneinstieg, das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Es ist noch ein Slot frei für TTC Neustadt oder Klingenthal, das ist noch nicht besetzt. Es gibt einen einzigen Normalschanzenwettbewerb in der bisherigen Planung, das ist in Forlun als WM-Test. Das heißt, es gibt dann unter der Woche am Saisonstart im November, dann Mittwoch, Donnerstag oder sowas, Normalschanze und Großschanze und die Olympiaschanzen in Predazzo werden im Rahmen des Sommer Grand Prix getestet und da wird auch ein neues Wettkampfformat integriert, Benny, und Lucky Loser spielen eine Rolle. Von daher mache ich es nicht allzu lang, weil wir uns bestimmt nicht drüber freuen. Der Plan ist folgender. An Wettkampftag 1 starten alle, es gibt also keine Qualifikation in Durchgang 1, die besten 30 kommen dann in den zweiten Durchgang und am zweiten Tag kommen dann die besten 50 vom ersten Tag in die erste Runde und danach gibt es einen Gruppenmodus, das heißt 10 Gruppen aus 5 Athleten werden gebildet, die besten aus jeder Gruppe, die besten beiden qualifizieren sich für den zweiten Durchgang und dazu noch 5 Lucky Loser, das heißt es gibt dann einen zweiten Durchgang mit 25 Springern. Und alle starten bei Null im Finale. Ich bin sehr gespannt. Das Ganze wird in Courchevel und Rishwa gestartet. Wir sind ebenso gespannt wie der Umbau der Giant Hill am Copper Peak, der jetzt bald starten soll. Also Skispringen bleibt weiter spannend, auch im Sommer.
So ist es. Ich glaube, da diskutieren wir nochmal an anderer Stelle genauer drüber, wenn es dann auch wirklich heiß wird. Aber ja, es klingt erstmal spannend, um es vorsichtig zu sagen. Über Lucky Loser reden wir auch nochmal was anders. Aber nee, so viel erstmal vielleicht zum Skispringen. Ich meine, das wird ja jetzt auch immer weniger erstmal bei uns. Dafür geht es im Darts ja gerade richtig hoch her. David, ich würde sagen, bevor du gleich vielleicht ganz kurz auf die Premier League schaust, habe ich noch ein paar andere News, denn unter der Woche waren natürlich wieder zwei Players Championships und am Wochenende fand auch wieder die Women's Series statt und das in den Niederlanden. Deswegen waren auch einige Deutsche dabei, unter anderem auch ja, die sehr erfolgreiche deutsche Dartspielerin Stefanie Lück, die als erste Deutsche jemals in einem Finale der Women's Series stehen konnte. Richtig, richtig gute Darts gespielt im ersten Turnier am Samstag. Ich glaube, das Highlight war durchaus das Halbfinale, wo sie ja gegen die Finnin Kirsi Viinikainen tatsächlich einen 88er Average spielt beim 5:1. Sehr, sehr stark. Zuvor auch Laura Turner geschlagen, Lorraine Hyde geschlagen. Alles Namen, die durchaus hoch einzuschätzen sind im Frauendartsport. Also Hut ab da. Hat sich echt gelohnt für sie. Diese Reise ist jetzt auch Platz 12 im Ranking der Women's Series. Also dafür, dass sie nur ein Wochenende gespielt hat. Hut ab. Und da ja, muss man auch gar nicht zu ernst nehmen, dass man das Finale dann 5:0 gegen Noaline van Leeuwen verloren hat. Richtig, richtig tolles Ergebnis an die Steffi. Und dann, wie gesagt, zwei Proto-Turniere. Da müssen wir nochmal ganz kurz über Gervin Price reden, der tatsächlich sein drittes Proto-Turnier des Jahres gewinnt. Das mit ja, im Turnierverlauf zwei Averages über die 110. Im Finale schlägt er zudem einen 111er Average von Josh Rock. Also unfassbarer Tag von Gervin Price. Und Cameron Menzies gewinnt seinen ersten Prototitel. Auch das für den jungen Schotten durchaus erfolgreich mit einem 107er Average im Finale. Toller Tag von ihm. Zeigt auch gerade, glaube ich, nochmal, dass er auf der Pro-Tour echt zu einem richtig guten Spieler gewachsen ist. Und hier besonders erfolgreich aus deutscher Sicht Max Hopp, bester Deutscher im Achtelfinale, geht gegen den Titel, gegen den Sieger an diesem heutigen Tag, Cameron Menzies, 4:6 raus. Holt aber damit wieder wichtiges Preisgeld und wäre aktuell bei der WM und auch bei den Players Championship Finals dabei. Das heißt, ja, in den letzten Wochen echt ordentlich Preisgeld eingesackt. Das freut mich insbesondere für ihn.
Ja, und auch ordentlich Preisgeld eingesackt hat Nathan Espinel, oder zumindest hat er das vor, denn jetzt irgendwie beginnen in der Premier League of Darts so die Wochen derjenigen, die vorher noch gar nichts gerissen haben.
Das stimmt.
Nathan Espinel gewinnt in Manchester den Abend gegen Luke Humphries im Finale. Luke Littler unterliegt im Halbfinale Luke Duell 4:6 gegen Humphries und in der Tabelle wird es jetzt richtig eng. Unter anderem wurde Michael van Gerwen von den Top 4 Platzierungen verdrängt. Nathan Espinel jetzt neuer Vierter. Allerdings sind Gervin Price, Nathan Espinel und Michael van Gerwen allesamt punktgleich mit 15 Punkten. Vorneweg Littler und Humphries. Hinten raus Cross 12, Dobie 7, Bunting 5 Punkte. Weiter geht es dann in dieser Woche und zwar in Rotterdam. Das heißt, nachdem Berlin vor 2 Wochen jetzt die nächste Station und auch die einzige, glaube ich, außerhalb von UK, Benny.
Ja, ganz genau. Rotterdam auch natürlich immer ein richtig tolles Erlebnis. Damals natürlich mit Raymond van Barneveld noch geiler bei seinem Walk-On, wenn dann alles in Orange ist und Raymond van Barneveld da einläuft, aber mit Michael van Gerwen natürlich sicherlich nicht weniger spektakulär. Dann noch ganz kurz vielleicht zum Snooker, weil da steht nämlich aktuell ja die Quali an für die Weltmeisterschaft und das ist auch schon sehr, sehr weit vonstatten gegangen. Das Interessante ist ja auch, dass die Quali bei der Weltmeisterschaft ja wie ein eigenes Turnier gilt, also auch hier ist schon im Laufe der Qualifikation einen Haufen Preisgeld zu sammeln. Runde 4 muss man gewinnen, in Runde 3 befinden wir uns jetzt aktuell. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht jeden Namen erwähnen. Was aber vielleicht ganz interessant ist, ist, dass Julian Boyko, der 19-jährige Ukrainer, tatsächlich noch dabei ist. Liegt gerade zwar 3:6 hinten, es geht bis 10 in dieser Runde 3, aber ein spannender Name, glaube ich, für die Zukunft. Und dann noch aus der Ukraine, was es irgendwie auch nochmal natürlich politisch sehr, sehr spannend macht. Ein Name, den ich hier zumindest erwähnen wollte, auch ein paar spannende sonstige Namen dabei, aber da gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein. Wir gucken dann nochmal drauf, wer sich am Ende dann wirklich qualifiziert hat.
Genau, wer dann im Crucible Theater zu Sheffield mit dabei ist bei der Snooker-WM. Dann kommen wir noch ganz kurz zum Tennis und zum Radsport. Wir können kurz sagen, Sascha Zverev weiter nicht gut drauf bei der Vorbereitung für die French Open. In Monte Carlo früh ausgeschieden, zwar einen spektakulären Ballwechsel, 48 Schläge gegen Berrettini, den Italiener. Am Ende gewinnt Carlos Alcaraz das Turnier in Monte Carlo vor fantastischer Kulisse. Und wir schauen jetzt natürlich drauf, wie so die letzten Turniere vor den French Open so laufen für den Deutschen, so ein bisschen was mit Boris Becker zu tun hat, aber wirklich viel schlauer als letzte Woche sind wir da bisher noch nicht, denn heute starten zum einen Turniere in München oder das Turnier in München für die ATP und das Stuttgarter Turnier für die WTA. Und da hoffen wir ja mal aus deutscher Sicht, dass es vielleicht dann so ein bisschen bergauf geht im Hinblick auf Paris.
Auf jeden Fall, das wünscht man sich, aber ich sag mal so, so richtig toll sieht es ja für den deutschen Tennis generell nicht aus, weil es ging ja die Woche auch beim Billie Jean King Cup tatsächlich für die Frauen um die Wurst in der Quali und das lief ja bedeutend noch schwächer vielleicht als Alexander Zverev aktuell. Man ging 0-3 gegen die Niederlande unter, man ging 0-3 gegen Großbritannien unter und ja, deswegen kämpft man jetzt tatsächlich ja gegen den Abstieg im Billie Jean King Cup. In der Quali, das ist wirklich brutal, das hat man sich ganz anders vorgestellt und zeigt glaube ich auch nochmal, ja, in der Breite ist gerade der Frauen, des Frauentennis doch, naja, nicht ganz so stark einzuschätzen. Wir haben viele junge, talentierte Tennisspielerinnen, lass es eine Eva Lüss sein, die vielleicht am ehesten noch gerade richtig Leistung zeigt und auch eine Juli Niemeyer, die aber wiederum gerade gar nichts auf den Platz bekommt und dann haben wir eben Tatjana Maria und auch an ihr bleibt aktuell nicht so richtig was hängen. Sehr, sehr schade. Auch da wünschen wir natürlich bessere Ergebnisse und hoffen, dass es schon in der kommenden Woche vielleicht ein bisschen besser wird.
Ja, und dann kommen wir zum Abschluss dieses jetzigen Takes noch kurz auf den Radsport zu sprechen. Zum 122. Mal, wenn ich das gerade richtig gelesen habe, gab es Paris-Roubaix. Jonas Rutsch sagt darüber, alles an diesem Rennen ist extrem. Er selbst hat gesagt, es war ein aufreibender, nervlicher Tag. Er ist Sechster geworden bei diesem Rennen. Erstmal Gratulation dazu. Vorne haben wir natürlich alle darauf gewartet. Es gab den erwarteten Zweikampf zwischen Mathieu van der Poel und Tadej Pogacar. Am Ende mit dem besseren Ende für van der Poel, der als dritter Fahrer überhaupt dreimal in Folge in Roubaix auf dem Open-Air-Velodrom den Sieg eingefahren hat. Das ist zuletzt jemandem 1911 und 1980 gelungen, zumindest dreimal hintereinander. Es gibt die Leute, die 4 Erfolge haben können, aber eben nicht am Stück. Also das können wir dann nächstes Jahr mal begutachten. Es war aber sowieso ein turbulentes Rennen, unter anderem, weil Tadej Pogacar mit einem Teamfahrzeug zusammenknallt, dann im Zweikampf mit Mathieu van der Poel in einer Kurve ein bisschen weit Reis ausnimmt vom Streckenverlauf, vom Kopfsteinpflaster. Die Pavé-Passagen ja charakteristisch für diesen Frühjahrsklassiker. Mathieu van der Poel nutzt das Ganze und fährt im Solo vorne weg. Am Ende ist es ein Vorsprung, den er ins Ziel bringen kann. Vorteil der Pogacar, der sich trotzdem noch trotz dieses Sturzes Platz 2 sichern kann. Mathieu van der Poel braucht für die knapp 260 Kilometer 5,5 Stunden. Pogacar kommt mit 1,18 Verspätung nach. Rückstand ist das Wort, was ich gesucht habe, ins Ziel. Mats Pedersen mit 2 Minuten 11. Und auch die Baskenland-Rundfahrt hat unter der Woche stattgefunden. Da hat Maximilian Schachmann aus Deutschland den 3. Platz belegt. Joao Almeida, der Portugiese, und Enric Mas haben sich dort den Gesamttitel geholt. Also Almeida und Enric Mas wurde 2. Florian Lipowitz war auch am Start und ist mit knapp über 2 Minuten Rückstand 4. geworden in der Gesamtwertung. Also auch hier freuen wir uns über diese Nachwuchshoffnung aus deutscher Sicht. Und da wir es natürlich noch komplett machen wollen, gucken wir auch noch auf Paris-Roubaix bei den Damen. Da hat Pauline Ferrand-Prévot vom Team Visma-Lisebike gewonnen. Überraschend, weil die 33-Jährige erst in diesem Jahr wieder zurück im Straßenrad-Rennsport ist. Und dann kann ich noch ganz kurz sagen, was noch ansteht, bevor wir dann gleich im Fußball weitermachen. Nach Paris-Roubaix steht nämlich dann das Amstel Gold Race an, auch traditionell das dann am Sonntag. Da werde ich dann nächste Woche von berichten. Und wir machen gleich weiter mit Europapokal, den deutschen Ligen und was international im Fußball so los ist. Bis gleich.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Da sind wir wieder zurück und melden uns wieder nach der Unterbrechung mit dem Fußball. Und Benni, hätte ich das erwartet in Folge 272? Ich glaube nicht. Zum Start dieses Blocks Jetzt wollen wir natürlich über die Europapokal-Viertelfinals sprechen. Und der erste Name, der uns hier begegnet, wenn wir uns wieder von unten nach oben durcharbeiten, ist Guido Burgstaller. Denn der hat sein Comeback im Rapid-Trikot gegeben. Und wir freuen uns, glaube ich, beide, dass Rapid Wien es im Hinspiel gegen Djurgårdens IF geschafft hat, eine gute Ausgangslage für das Rückspiel herbeizuführen. Ebenso erfolgreich wie Chelsea, Betis Sevilla und Florenz.
Ja, also Burgstaller, es ist ja sehr romantisch, diese Geschichte, dass er sein Comeback gefeiert hat nach diesem Schädelbasisbruch. Hat er auch gesagt, er konnte nichts riechen, nichts schmecken für eine ganze Zeit. Und ja, jetzt hat er doch verhältnismäßig sehr schnell sein Comeback gefeiert, was, glaube ich, echt ja generell für die Fußballwelt eine tolle Geschichte ist, weil ja, das klang wirklich echt arg, was da vonstatten ging. Absolut. Und ja, das hat mich tatsächlich die Woche auch sehr gefreut. Aber ja, ich wusste gar nicht, dass wir heute mit dem europäischen Wettbewerb beginnen. Macht aber vielleicht auch Sinn, weil da gab es ja durchaus einiges zu berichten.
Die Chronologie lehrt es uns und ich würde sagen, jetzt müssen wir aber so ein bisschen davon abweichen, denn man versteht den Frankfurter Triumph, kann man nicht sagen, aber das Frankfurter Ergebnis nur und wie erleichternd das für Fußball Deutschland gewesen sein könnte, wenn man weiß, was am Dienstag und Mittwoch passiert ist. Die meisten von euch werden es wissen, wir müssen trotzdem kurz zwei Sätze drüber verlieren. Die Bayern, ausgerechnet nachdem Thomas Müller wusste, dass es nicht weitergeht beim FC Bayern in der kommenden Saison, wir sprachen darüber, trifft zu Hause gegen Inter Mailand, reicht am Ende allerdings nicht. Die Bayern unterliegen Inter Mailand 1-2. Im anderen Spiel feuert Declan Rice Real Madrid zwei direkte Freistöße rein, obwohl er zuvor in seiner Karriere noch nie per direktem Freistoß ein Tor erzielt hat. Geschichte für sich. Ich habe gesagt, Real Madrid kommt trotzdem weiter, als ich das Ergebnis gesehen habe. Penny kann da gleich was zu sagen. Und am Mittwoch durfte ich ein wirklich dominantes 3-1 von PSG gegen Aston Villa tickern. Und ja, der BVB hat in Barcelona die Leviten gelesen bekommen. Flick gewinnt 4-0 gegen Kovac.
Ja, also angefangen vielleicht bei Arsenal. Bitte schaut euch wirklich diese Zusammenfassung nochmal an, weil das waren auch keine Freistöße aus 15 Metern, sondern aus 15 Metern, aus 17 Metern oder so direkt hinterm Strafraum, sondern das waren ja gut, also das waren weit über die 20 Meter, ich glaube beide, die er da wirklich ins Tor schweißte. Richtig geile Tore, hat richtig Bock gemacht, sich das anzuschauen. Genau, bei Bayern, ich war echt überrascht, wie stark Inter Mailand im Kontern ist und auch wie stark die Offensive von Inter Mailand einzuschätzen war. Da hat man Bayern echt mit allen Regeln der Kunst in italienischer Manier ausgekontert. Wir müssen, glaube ich, nicht nochmal über die Verletzten-Misere in der Verteidigung sprechen bei Bayern, aber ja, die Ausgangslage nach dem Hinspiel in der Allianz Arena ist jetzt schon wirklich heftig. Hätte natürlich sehr romantisch werden können, hätte Thomas Müller für den Ausgleich gesorgt und das Spiel wäre so ausgegangen, aber so hätte es nicht sein sollen. Genau, und dann hast du schon richtig gesagt, Dortmund, ja, hätte, wäre, wenn Gerassi in der ersten Halbzeit vielleicht sogar seine zwei, drei, ich will nicht hundertprozentigen sagen, aber eine hundertprozentige war da, glaube ich, schon dabei, gemacht hätte. Wie wäre die Partie dann ausgegangen? Ich weiß es nicht. Aber nach einer unfassbar dominanten zweiten Halbzeit kann man, glaube ich, nur sagen, dass am Ende mindestens zwei Welten zwischen diesem Barcelona und dieser Dortmunder Mannschaft standen. Deswegen auch, ich glaube, am Ende gerechtes 4-0. Und PSG gewinnt 3-1 gegen Villa. Ja, Favoritensieg am Ende, obwohl im Prinzenpark der Prinz ja zwischenzeitlich jubeln konnte, der ja tatsächlich vor Ort war, der ja Villa-Fan ist, auch aufgrund eben dieses Tores in der 26. Minute von Rodgers, der ja das 1-0 markierte.
Ja, William war im Spielertunnel direkt vor Anpfiff und war auch bei den Kollegen von TNT Sports als Gast, also kann man sich tatsächlich häufiger angucken als Fußballexperte. The Prince of Wales. Dienstag gibt es die Rückspiele. Villa gegen PSG, Dortmund gegen Barca, das bei Prime zu sehen. Mittwoch Real gegen Arsenal. Ja, gucken wir mal, ob da noch was geht.
Du sagst, da geht noch was?
Sachen. Ja, weiß ich nicht. Es ist Real Madrid, es ist Champions League und es ist zu Hause im Bernabeu. Weiß ich nicht. Und Inter gegen Bayern. Das seht ihr bei DAZN. Und dann sehen wir uns natürlich auch am Donnerstag die Europa League an. Da gab es natürlich auch furiose Ausgangsbegegnungen im Viertelfinale. 0-0 zwischen Rangers und Bilbao. 2-2 zwischen Lyon und Manchester United. In allerletzter Sekunde wurde dann noch ordentlich am Spielstand gedreht. Bodo Glimt gewinnt zu Hause im Schnee gegen Lazio Rom 2-0 und macht eine überraschende Ausgangslage für dieses Rückspiel hier auf unser Ergebnistableau. Und ich glaube, da muss sich Lazio ordentlich strecken. Das wäre ein möglicher Gegner der Frankfurter Eintracht, die ein 1-1 in London erkämpft und am Ende erzittert, weil Kawashantosh und das Aluminium massiv retten gegen Tottenham, die dieses Spiel aber sowas von gewinnen müssen. Die Frankfurter Eintracht kann sich sehr, sehr glücklich schätzen, dass sie mit einem 1-1 jetzt ins Rückspiel zu Hause geht.
Absolut. Ehrlicherweise, ich habe eine knappe Partie erwartet, auch weil Tottenham ja in der Liga gerade wirklich komplett hinter ihren Erwartungen spielt. Ich weiß gar nicht, das letzte Mal, als ich die Tabelle gesehen habe, waren sie 12. oder 13. auf jeden Fall in der zweiten
Hälfte. Die haben jetzt gegen Wolverhampton verloren und sind jetzt 15. in
sogar
der Tabelle.
Sogar 15. Hammer.
Also, ja, direkt also, hinter. Ja.
Formtechnisch hätte ich sogar deswegen Frankfurt so leicht in der Favoritenrolle gesehen, aber auswärts in Tottenham ist es dann scheinbar doch auch nochmal was anderes. Wir werden gleich auf die Bundesliga schauen. Das hat die Ausgangslage vielleicht auch für die Eintracht noch ein bisschen verbessert, dieser Spieltag. Aber ja, die Ausgangslage ist natürlich jetzt für Frankfurt okay, durchaus gut, leichter Vorteil für Frankfurt und das ist ja erstmal ein gutes Zeichen in diesem Viertelfinale der Euroleague. Wir wünschen uns natürlich, dass die Reise weitergeht und auch übrigens besonders, dass am Mittwoch ja im Training tatsächlich Oliver Glasner zu Gast war bei der Eintracht, der Euroleague-Sieger und als Trainer mit der Eintracht ja die Euroleague gewonnen, mit Stars wie Ante Rebic unter anderem natürlich zusammen. Und ja, der sollte die tatsächlich ja ein bisschen anschweißen, sage ich mal, geil machen auf diese Partie, um diese Reise weitergehen zu lassen. Mal sehen, ob es weitergeht. Wir werden es ja schon in dieser Woche sehen.
Donnerstag, 21 Uhr sind die Rückspiele. Und dann kommen wir mal in die deutschen Ligen. Zur dritten Liga haben wir nur aufgeschrieben, alle spielen irgendwie für Arminia. Wien-Wiesbaden erkämpft sich ein 1-1 gegen Saarbrücken. Das gefällt den Arminia-Fans. Ingolstadt spielt nur 3-3 gegen Hannover 2. Das gefällt den Arminia-Fans. Koschinatz-Essener, der Typ ist echt Wahnsinn, die gewinnen gegen Aue. Rostock gewinnt gegen Verl. Auch da nehmen sich die Arminia-Verfolger so ein bisschen gegenseitig die Punkte weg. Dresden verliert als Tabellenführer zu Hause in allerletzter Minute gegen den VfL Osnabrück. Alemannia Aachen sammelt einen wichtigen Dreier unten im Keller. Der Waldhof verliert gegen 1860, die mit Essen und Bielefeld zusammen die formstärksten Teams der ganzen Liga sind. Und Cottbus, Tabellendritter, verliert an der Roten Erde gegen Dortmund 2 mit 1-4. Wollitz geht baden und dann hinten raus Arminia am letzten Spiel des Spieltags. 2-0 Auswärtserfolg. Muss jetzt nicht so viel über Spiel sagen. Arminia ist Tabellenzweiter und jetzt mit 4 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Christoph Wortmann, Sportgeschäftsführer bei Arminia, sagt dazu.
Ja, es ist natürlich eine außergewöhnliche Situation, die wir uns jetzt in den letzten Monaten erarbeitet haben, mit dem Höhepunkt natürlich des DFB-Pokalfinals. Und wir merken natürlich so seit, ich sag mal, seit Mitte Februar, wie jetzt dieser Hype auf uns überschwappt. Und klar, jetzt sind wir in der Tabelle gerade Zweiter, gucken natürlich, dass wir da auch lange wie möglich oben dabei bleiben und es auch dann letztendlich dann schaffen. Wir wollen natürlich aufsteigen, das ist das Ziel jetzt. Aber der Hype, der da ist, das merken wir natürlich an jedem Tag, in jeder Phase. Ne? Ob es halt an den Ticketingzahlen sind, Merchandising, also der Hype ist da. Ostwestfalen steht hinter uns und freut sich jetzt gemeinsam mit uns auf Berlin.
Und was sagt Benjamin Scherb dazu?
Ich verstehe diese dritte Liga nicht. Also 33 Spiele und wir haben den Tabellenführer bei 60 Punkten. Und noch dazu kommt, dass also Dresden, Saarbrücken und Cottbus, alle Teams, die sich da rund um Bielefeld bewegen, gerade in den letzten 3 Wochen, glaube ich, so viele Punkte liegen lassen haben. Ich meine, wir gehen mal 3 Wochen zurück, da war Bielefeld wie viele Punkte? 4 Punkte mindestens weg vom dritten Platz. Also die Ausgangslage war noch machbar für Bielefeld, auf jeden Fall. Die Formkurve zeigt ja auch weiterhin nach oben, Hut ab. Ich meine, seitdem hat man auch jedes Spiel gewonnen. Aber ja, es ist schon heftig, was die oberen Teams da gerade federn lassen. Gerade bei Dresden wundert es mich enorm. Und ja, da ist echt noch was drin. Und wenn da jetzt selbst von hinten noch Teams vielleicht kommen, ich meine, Rostock macht gerade ordentlich Boden gut.
Bielefeld-Rostock am Samstag.
Ja, das kann, wenn da Rostock gewinnt, dann schiebt sich da oben alles so
und,
zusammen.
Und Saarbrücken gegen Dresden am Sonntag.
Ja, gut, ich glaube, am Wochenende lohnt sich dritte Liga schauen jedenfalls.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe da ja keine Worte für. Ich kann einfach nur sagen, bitte Gott, Relegation gegen Preußen, Münster, alles, dann werde ich lieber Vierter, aber Dritter bitte nicht. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Vom Terminchaos rund ums Pokalfinale mal ganz zu schweigen. Wir kommen in Liga 2. Freitagabend, der Wahnsinn geht weiter, denn was Liga 3 kann, kann Liga 2 schon lang. HSV verliert gegen Braunschweig 2-4. Die Elf von Daniel Scherning springt auf Tabellenplatz 15 und gibt eben Preußen Münster jetzt diesen 16. Tabellenplatz. Die Kölner vorne drin holen immerhin einen Punkt in Fürth. Ansonsten verliert Hannover gegen Elversberg. Darmstadt erkämpft sich ein 1-1 gegen die Hertha, muss das allerdings gewinnen, denn am Ende treffen im Olympiastadion nur die Hessen, allerdings Vukotic ins eigene Tor. Bisschen blöd gelaufen. Ulm gewinnt gegen Magdeburg. Kaiserslautern verliert dieses Topspiel gegen Nürnberg. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich glaube mit 4:0,2 Expected Goals gefühlt. Am Ende 1:2 für Nürnberg. Klose heult auf dem Betzenberg. Paderborn verliert gegen Düsseldorf. Preußen Münster erkämpft dann 1:1 gegen Karlsruhe, die inzwischen nur noch Zehnter sind in der Tabelle. Ja, und ebenso wie Arminia Bielefeld hat auch der FC Schalke 04 das letzte Spiel des Spieltags gehabt. Benjamin Scherb.
Ja, nicht erfolgreich, 2:0 verloren gegen das Schlusslicht. Ich würde lügen, hätte ich es nicht im Samstag tatsächlich schon mit einem Kollegen besprochen, dass ich fest davon ausgehe, dass wir diese Partie gegen Regensburg natürlich verlieren, nachdem wir in der Vorwoche dachten, ach guck mal, wir haben jetzt so einen Abstand auf die Abstiegsplätze, was soll denn da noch schief gehen? Natürlich, der Abstand ist immer noch da, aber fußballerisch ist das wirklich bodenlos. Beim HSV muss man natürlich sagen, ja, viele sagen jetzt, ja, jetzt ist ja erst eigentlich richtig Frühlingsbeginn, was der HSV angeht. Man verliert jetzt, das war blamabel, 2:4 gegen Braunschweig, das kann man durchaus sagen. Aber also wenn man sieht, wie das Endprogramm jetzt ist, dann sollte da trotzdem nichts mehr schiefgehen. Also man spielt noch gegen Ulm, man spielt noch gegen Schalke, man spielt gegen Fürth und man spielt gegen den KSC. Das sind alles Teams aus der zweiten Hälfte dieser Liga. Und wenn man da 2 Siege holt, dann müsste das Ding hier festgemacht worden sein, weil man hat 5 Punkte Vorsprung auf den Dritten. Mir fehlt die Fantasie, dass es nicht dieses Jahr reichen soll für den HSV.
Ja, das denken sich viele Leute. Deswegen ist ja auch unter anderem ja so ein enormer Hype auf die Tickets beim HSV. Ich weiß nicht, wer von euch 95 Tickets ausgegeben hat für Ulm. Das ist ja tatsächlich Topspiel am vorletzten Spieltag, da könnte es ja dann tatsächlich spätestens real werden, das ja dann sogar im Free-TV zu sehen. Wir sind sehr, sehr gespannt und freuen uns natürlich, wenn der HSV und auch der 1. FC Köln wieder hochgehen. Elversberg stand jetzt Relegationsteilnehmer dann gegen Heidenheim. Kannst du dir ja nicht ausdenken, dass die Zweitrittliga-Relegation Bielefeld gegen Preußen Münster werden könnte. Und dann hätten wir oben, tatsächlich kann es ja auch noch, keine Ahnung, Bochum gegen Düsseldorf werden. Stand jetzt wäre es Elversberg gegen Heidenheim. Wir gucken, was am Wochenende in Liga 1 passiert ist. Am Freitagabend Wolfsburg weiter nicht ganz so gut drauf. Unter anderem ja zu Hause gegen Heidenheim verloren. Jetzt gibt es eine Heimniederlage gegen Leipzig, die dadurch auf Champions League Platz 4 springen, weil der FSV Mainz 05 am Samstag verliert. Und zwar vor 10.000 Auswärtsfans, also quasi wieder ein Heimspiel gemacht in Sinsheim 0:2. Freiburg gewinnt Last Minute in Gladbach 2:1. Augsburg schlägt Bochum in Unterzahl 2:1. Auch da lassen die Bochumer wichtige Punkte liegen. Im Nordduell schlägt St. Pauli ebenso 2:1 auswärts Holstein Kiel. Und dann gibt es nur Punkteteilung bei den ganz großen beiden Meisterschaftsanwärtern, wobei Leverkusen mit einem 0:0 gegen Union Berlin nicht mehr als Meisterschaftsanwärter gelten sollte. Währenddessen sagt Thomas Müller nach dem 2:2 im Klassiker Bayern gegen Dortmund ein weiterer Punkt auf dem Weg zur Meisterschaft.
Ja, muss man in dem Fall sagen. Man hätte es natürlich nach diesem unfassbar schlechten 0:0 von Leverkusen, was man nicht anderes sagen kann, komplett harmlose Leverkusen-Offensive, noch deutlicher machen können für die Bayern jetzt hier. Ich meine, man ging ja, aber dafür ging man eben auch in der zweiten Halbzeit dann in Rückstand. Erste Halbzeit relativ wenig passiert, muss man dazu sagen. Dann Bayer kurz nach Wiederanpfiff dann zum 1:0 und dann kommt es eben zu diesem 1:1, wo man wirklich sagen muss, dieses Tor von Guerrero mit einem wunderbaren Pass von Müller, der den Ball einfach nur weiterlegt. Das war echt so ein Tiki-Taka-Moment, diese zwei Bälle, die es dafür gebraucht hat für dieses Tor. Geht dann auch in Führung durch Gnabry und dann ist es Waldemar Anton in der 75. der das 2:2 macht. Richtig spannende, spektakuläre zweite Halbzeit, das hat richtig Spaß gemacht und man muss auch wirklich sagen, das ist auch ein anderes Dortmund, was wir jetzt in dieser und in der letzten Woche erlebt haben. Also irgendwie hat man das Gefühl, spielerisch tut sich da gerade was.
Dieser Punkt. Oder zwei verschiedene Dortmunds im Vergleich zu Dienstag.
Zu Mittwoch Dienstag auf jeden Fall. Zu Mittwoch auf jeden Fall, genau. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber ja, jetzt ist die Frage für die Bayern, was nimmt man aus dieser Partie für Lehren mit? Weil ich meine, jetzt schon in der kommenden Woche steht ja diese Partie gegen Inter Mailand an und man geht da jetzt hin mit 2 Spielen ohne Sieg in Folge auf jeden Fall.
Ja, das ist richtig. Und die Dortmunder gehen zumindest mit ein bisschen Rückenwind aus München, glaube ich, jetzt in das Rückspiel gegen Barcelona, auch wenn es aussichtslos erscheint. Haben das, glaube ich, nicht viel erwartet, dass die am Ende einen Punkt in München holen. Jetzt sind es 42 Punkte. Auf Europa hat man jetzt ja so 2-3 Punkte Rückstand. Das ist also auch noch möglich für den BVB. Mainz fällt zurück auf Platz 5. Muss jetzt natürlich aufpassen, dass sie nicht komplett durchgereicht werden. Da werden wir auf jeden Fall drauf schauen. Wir haben noch die Sonntagsspiele ausstehen. Stuttgart verliert zu Hause gegen Bremen. Das gefällt dem VfB natürlich auch nicht. Der ist jetzt wahrscheinlich nur noch mit einem Pokalsieg über Arminia Bielefeld schaffen kann, denn nach Europa zu kommen. Oh, das klingt alles so absurd. Werder Bremen ist punktgleich mit dem BVB und mit dem FC Augsburg auch noch in der kompletten Möglichkeit, nach Europa zu kommen. Und die Frankfurter Eintracht gewinnt zu Hause 3-0 gegen Heidenheim. Danach gibt es allerdings durchaus enorm kritische Stimmen, die aber kommunikativ gar nicht mal so blöd sind. Markus Grösche und Axel Hellmann danach in der Mixed Zone ordentlich abgeledert. Das war ein Sommerkick, das war viel zu wenig Energie in den Zweikämpfen. Die ganze Stadt muss hier brennen am Donnerstag, wenn das gegen Tottenham was werden soll. Also Zufriedenheit klang da wirklich anders. Dino Topmüller hat so ein bisschen Luft aus den Segeln genommen, aber also da war ich schon erstaunt gestern, als ich mir das alles angehört habe, wie negativ da das Feedback war. Am Ende treffen Bahoya, Koch und Ekitike.
Ja, richtig. Trotzdem neben aller Kritik enorm wichtige 3 Punkte, was die Champions League angeht, weil du hast ja schon richtig angesprochen, Leipzig holt auf, Leipzig gewinnt, aber durch diesen Sieg sind es eben immer noch 3 Punkte Vorsprung auf Leipzig und ganze 5 immerhin schon auf Mainz auf Rang 5, die ja auch wieder Punkte liegen lassen haben gegen den 14 aus Hoffenheim. Da läuft ja auch gerade nicht viel. Da ahnt man langsam, dass sie drohen, heruntergereicht zu werden, aber so richtig bis auf Dortmund drückt da ja gerade auch kein richtiges Team. Wir werden es weiter verfolgen. Auf jeden Fall spannender Spieltag. Die Konferenz war ziemlich langweilig, aber genau.
Genau, dann würde ich sagen, machen wir den deutschen Fußball zu mit dem Hinweis aufs nächste Wochenende. Achtung, Karfreitag ja keine Spiele. Deswegen gibt es ein drittes Sonntagsspiel in Liga 1. Wir haben das Topspiel Union gegen Stuttgart. Aber Achtung, Samstagabend ist was anderes Topspiel. Nämlich 20.30 Uhr Schalke gegen den HSV. Da muss man auf jeden Fall zuschauen. Es gibt 5 Zweitligaspiele am Ostersonntag. Unter anderem gibt es dann in Liga 1 zusätzlich noch die Frankfurter Eintracht in Augsburg, Dortmund gegen Gladbach und Pauli gegen St. Pauli gegen Leverkusen. International, Benny, ich habe es ja vorhin schon erzählt, Tottenham hat verloren, 2-4 gegen Wolverhampton. Das musst du dir mal überlegen. Crystal Palace mit Olli Glasner, 12. in der Premier League, dahinter Everton, Manchester United, Tottenham, die Wolves und West Ham United. Das sind die Punkte vor den Abstiegsrängen. Es ist wirklich absoluter Wahnsinn. Nottingham und Newcastle auf Champions League-Kurs. Arsenal spielt unentschieden, Chelsea spielt unentschieden, Liverpool gewinnt, United verliert gegen Newcastle. Und City gewinnt gegen Crystal Palace. Die Premier League dreht wild. Der Meisterschaftskampf in La Liga. Benny, Barcelona gewinnt und Real gewinnt. Das ist ja fast schon was, was wir die letzten Wochen gar nicht gesehen haben. Das beide mal normal punkten.
Ja, definitiv. Aber für Barcelona sieht es ja weiterhin sehr, sehr gut aus, was die Meisterschaft angeht. Also, schon beeindruckend. Also, was eine Woche für Barcelona. Ne? Man schlägt erst ja Dortmund deutlich, jetzt holt man auch den nächsten Sieg, obwohl Real parallel gewinnt. Sehr, sehr wichtig. Und ja, mich freut es irgendwie für Hansi Flick insbesondere, dass es da jetzt gerade so gut läuft. Scheint wirklich ja langsam so seine Handschrift gefunden zu haben.
Ja, absolut. Und in Italien kann ich euch noch sagen, dass die Generalprobe für Inter Mailand auch gut verlaufen ist. 3-1 Sieg gegen Cagliari, auch AC gewinnt. Aber es kann nochmal spannend werden, auch da, denn Neapel kann heute Abend den Abstand auf den Tabellenführer Inter Mailand auf 3 Punkte verkürzen. Also da ist auch noch nicht alles durch mit dem Meistertitel für Inter Mailand. Genau, dann sind wir gespannt, was sonst noch passiert. Benni freut sich natürlich auf die U17-Asienmeisterschaft, Viertelfinalspiele Indonesien gegen Nordkorea heute um 16 Uhr. Da wünsche ich dir viel Spaß mit. Und dann allen anderen viel Spaß mit den Europapokal-Viertelfinal-Rückspielen, die in dieser Woche anstehen. Und ich versuche währenddessen weiter auf Arminia Bielefeld klarzukommen. Ist dieser Woche nicht so einfach.
Ja, Na, guck mal, da zeigt sich wieder, wer die Prioritäten setzt. Ich. Und damit hören wir uns. Und dann hören wir uns am nächsten Montag klassisch wieder. Ich habe heute Nachmittag Spaß mit Nordkorea und dann schauen wir mal weiter.
Aber du läufst da keinen Marathon, habe ich gehört.
Auf gar keinen Fall.
In knapp 6 Wochen bin ich dann bei dir. Dann ist Blau-Weiß angesagt. Und zwar beim Pokalfinale.
So ist es. Und genau. Also habt eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.